Muttertag. Ein Tag, an dem wir in besonderer Weise Danke sagen. Danke euch Müttern. Danke euch Müttern für die Zeit und für die Energie, die ihr in eure Kinder investiert. Danke für die Liebe und Geborgenheit, die ihr ihnen vermittelt. Danke für die schlaflosen Nächte, für die Sorgenfalten, für die ausgebreiteten Arme, für die gefalteten Hände. Ihr seid unverzichtbar wichtig für eure Familien. Und ihr seid damit unverzichtbar wichtig für uns als Gemeinde, denn wir als Gemeinde sind dankbar, dass wir so viele Familien hier haben dürfen, dass so viele Kinder und Eltern sich hier zu Hause fühlen. Ja, es ist ein Grund zur Dankbarkeit, wenn in der Gemeinde Kinder, jung und alt, gemeinsam zusammenkommen. Und wir wollen uns heute in der Predigt der Frage stellen, wie können wir als Familie mit Jesus leben? Das soll das Thema von der heutigen Predigt sein. Und es geht mir nicht darum, irgendwelche Details auszuklamüsern, ab wann man Brei einführen sollte, wie viel Zeit am Handy zulässig ist, um wie viel Uhr die Familienandacht anzufangen hat und so weiter, sondern wir wollen uns mit einigen großen Richtlinien gemeinsam befassen. Und dazu möchte ich einen Text lesen, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Kolossä geschrieben hat. Kolosserbrief, Kapitel 3. Es ist ein sehr bekannter Text, aber ehrlich gesagt, ich hoffe, dass ich über kurz oder lang ich nur über bekannte Texte predigen darf. Kolosser 3, die Verse 18 bis Kapitel 4, Vers 1. Paulus gibt dort einen Überblick darüber, wie es in der Familie aussehen soll. Und er schreibt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Soweit der Text für heute, und wir werden diesen Text heute dreimal gemeinsam durchgehen und jedes Mal eine andere große Linie gemeinsam anschauen. Und weil es darum geht, als Familie mit Jesus zu leben, habe ich drei Gegenstände heute mitgebracht. Drei Gegenstände, die man typischerweise in so einem Familienhaushalt findet. Und mit jedem dieser Gegenstände verbinde ich eine dieser großen Linien. Der erste Gegenstand, den ich dabei habe, ist ein Puzzle. Und der Gedanke, den ich mit diesem Puzzle verbinde, lautet, als Familie mit Jesus leben, indem jeder seinen Platz in Gottes Ordnung einnimmt. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dieser Text, der ist gegliedert in drei Beziehungspaaren, drei Beziehungsebenen. Und von diesen Paaren werden jeweils beide Seiten angesprochen. Das sind die Ehefrauen und die Ehemänner. Das sind die Kinder und die Eltern. Das sind die Sklaven und das sind die Herren. Und in der griechisch-römischen Antike, wo dieser Brief geschrieben wurde, da waren das so die typischen Beziehungskonstellationen, die es in so einem Haushalt gab. Und die Sklaven und Herren, das haben wir jetzt heute nicht mehr. Also zumindest hoffe ich, dass das bei euch auch so ist. Aber das andere, das kennen wir auch heute noch. Ehemänner, Ehefrauen, Kindereltern in einem Haushalt als eine Familie. Aber auch wenn wir diese Sklaven und Herren heute so nicht mehr haben, denke ich, dass wir daraus trotzdem was lernen können, dafür, wie wir als Familie mit Jesus leben können. Nun, wir haben diese drei Beziehungspaare, diese drei Konstellationen, und da gibt es eine gewisse Ordnung. Der einen Seite wird immer gesagt, dass sie sich der anderen Seite unterordnen soll. Den Ehefrauen wird es gesagt, es wird den Kindern gesagt und es wird den Sklaven gesagt. Und vielleicht ist heute jemand hier oder schaut die Predigt online an und denkt sich, ja genau das ist das Problem, das ihr Christen habt. Das ist genau das, wieso ich euch nicht leiten kann, weil ihr an so einer antiken Geschlechtervorstellung festhaltet, weil ihr so patriarchalische Familienvorstellungen mit euch herumschleppt, die die Frauen unterdrücken und die Kinder autoritär erziehen. Und wenn du so denkst, dann muss ich sagen, ich verstehe das. Ich verstehe diesen Gedanken. Das, was wir hier lesen, scheint doch tatsächlich aus der Zeit gefallen zu sein. Wir leben doch heute in einer Zeit, wo Mann und Frau gleichberechtigt sind. Und wo das nicht der Fall ist, zum Beispiel bei unterschiedlichem Gehalt, bei gleicher Arbeit, da wollen wir das abschaffen. Und außerdem wissen wir heute auch, dass Kinder möglichst frei sich entfalten sollen. Ich verstehe, wenn man so denkt und an dem einen oder anderen Punkt würde ich vielleicht sogar zustimmen. Aber ich möchte dich bitten, lass dich einfach mal auf diesen Text drauf ein und vielleicht ist gerade dieser Text ein Text, der was ganz anderes aussagen möchte. Für mich, der ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist und nicht einfach nur eine Überlieferung von irgendwelchen antiken Geschichtstexten, für mich gilt es in diesem Text zunächst mal wahrzunehmen, es gibt eine gewisse Ordnung Gottes für unser Familienleben. Es ist ein bisschen wie mit diesem Puzzle. Jedes Teil hat genau seinen Platz, wo es hinpasst und wo es hingehört. Und so ähnlich scheint es auch in der Familie zu sein. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, wenn wir als Familie mit Jesus leben wollen, dann gilt es zunächst mal, diese Ordnung anzuerkennen. Jesus sagt mal, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Also wenn wir als Familien mit Jesus leben wollen, wenn wir ihn lieben wollen, dann tun wir gut daran, seine Ordnungen ernst zu nehmen. Dann tun wir gut daran, auf seine Gebote zu achten und alles daran zu setzen, sie umzusetzen. Als Familie mit Jesus leben, indem wir nach Gottes Ordnungen leben. Aber jetzt finde ich es spannend. Der Paulus, er zählt hier nicht einfach diese Ordnung auf und sagt, so und so soll es sein und dann soll es am besten jemand geben, der dafür sorgt, dass diese Ordnung immer schön eingehalten wird, sondern er spricht die einzelnen Leute direkt an. Er sagt, ihr Frauen, ihr Männer, ihr Kinder und so weiter. Also Paulus fordert hier jedes einzelne Familienmitglied auf, nimm du deinen Platz in dieser Ordnung ein. Er steckt nicht in diese Rollen rein. Er gibt nicht einem die ganze Autorität und sagt so, und jetzt sorgt dafür, dass dieser Laden beieinander bleibt und jeder sich so verhält, wie es ihm gebührt. Nein, er spricht die einzelnen Personen an. Er fordert sie auf, er bittet sie, er ermutigt sie, er ermahnt sie, nimm du den Platz ein in diesem Puzzle der Familie, der für dich vorgesehen ist. Nimm diesen Platz ein und fülle ihn aus. Und so spricht er diese einzelnen Personen an. Er beginnt mit den Frauen, mit den Ehefrauen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr Frauen, euer Platz in diesem Puzzle der Familie ist der Platz der Unterordnung. Das bedeutet, dass du dir bewusst bist, dein Mann trägt die Verantwortung vor Gott für dich, für eure Ehe, für eure Familie. Und sei dir bewusst, was das für eine große Verantwortung ist, vor dem lebendigen Gott Verantwortung zu tragen. Sei dir bewusst, was für eine Last dein Mann trägt und setz alles daran, es ihm so einfach wie möglich zu machen. Das bedeutet nicht, dass du immer kuschen musst und immer das tun musst, was er jetzt gerade sagt. Nein, das schließt ja gerade ein, dass wenn dein Mann im Begriff ist, einen Fehler zu machen, etwas zu tun, was dem Willen Gottes nicht entspricht, dass du ihn liebevoll darauf hinweist. Denn du weißt ja, vor wem er diese Verantwortung zu tragen hat. Aber du bist dir auch bewusst, die letzte Entscheidung, die liegt bei ihm. Und du wirst mit ihm an einem Strang ziehen, auch wenn die Entscheidung anders ausfällt, als du sie treffen würdest. Und widerstehe deiner Neigung, wenn es dann doch nicht gut rauskommt, wie es dein Mann entschieden hat, ihm es dann vorzuhalten und zu sagen, ich habe es doch gleich gesagt. Und dann wendet sich Paulus an die Männer. Ihr Männer, und er sagt interessanterweise nicht, ordnet euch eure Frauen unter oder ordnet euch euren Frauen über. Euer Platz, ihr Männer, ihr Ehemänner, im Puzzle eurer Familie ist nicht die Rolle des Chefs, sondern die Rolle des Verantwortlichen. Und das hat einen anderen Zungenschlag. Der Chef ist derjenige, der sagt, wo es lang geht und der gebietet und befiehlt und alles muss folgen. Der Verantwortliche ist eben der, der die Verantwortung trägt. Das ist dein Platz. Das ist deine Aufgabe. Und das heißt hier, ihr Männer, liebt eure Frauen. Dein Platz, lieber Ehemann, ist der Platz dessen, der seine Frau liebt, der deine Frau liebt. Und dafür wirst du die Verantwortung tragen. Du wirst die Verantwortung dafür tragen, wie du mit deiner Frau umgegangen bist. Nimm diesen Platz ein. Ihr Kinder, und wir haben einige Kinder hier, die noch bei ihren Eltern wohnen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Ihr Kinder, euer Platz in diesem Puzzle eurer Familie ist nicht der Platz derer, um die sich alles zu drehen hat, sondern euer Platz ist es, euch einzuordnen in das Große und Ganze, das eure Eltern vorgeben, in die Ordnungen und Strukturen eures Familienlebens. Und auch hier seid euch bewusst, eure Eltern tragen Verantwortung vor Gott für euch, für euer Leben, solange ihr bei ihnen wohnt. Tut alles, dass es ihnen so leicht wie möglich fällt. Es heißt ihr sogar, gehorcht euren Eltern in allem. Und dieses in allem hat natürlich immer diese Einschränkung, wenn die Eltern was machen, was Gottes Willen widerspricht, dann soll man da nicht gehorchen. Aber Paulus sagt hier, er schlägt diesen Nagel rein, gehorcht euren Eltern in allem. Euer Platz ist nicht der Platz des kritischen Überprüfers eurer Eltern, sondern euer Platz ist zunächst mal der Platz des Gehorsams. Ihr Väter, und jetzt wird es peinlich für mich, weil ich habe einen Text ausgesucht am Muttertag, an dem die Mütter nicht angesprochen werden. Ihr Väter heißt es hier. Ihr Väter heißt es hier. Interessanterweise, nicht ihr Mütter. Ihr Väter, vielleicht müssen wir uns das ganz neu und ganz bewusst sagen. Die Väter werden angesprochen. Ihr Väter, euer Platz ist derjenige, ist der Platz des Verantwortlichen für die Erziehung eurer Kinder. Ihr tragt die Verantwortung für die Erziehung eurer Kinder. Und vielleicht müssen gerade wir das als sehr konservativ geprägte Christen uns das auch wieder sagen. Wir sind geprägt von der Vorstellung von Familie, wo der Vater arbeitet und wenn er nicht arbeitet, ist er in der Gemeinde und die allermeiste Zeit verbringt die Mutter mit den Kindern. Und ich will das an sich auch gar nicht in Abrede stellen, aber wir schließen daraus oft, dass ja eigentlich die Mutter die Verantwortung für die Erziehung trägt. Aber hier werden die Väter angesprochen. Und wenn wir ins Alte Testament, in den ersten Teil der Bibel schauen, dann sehen wir dort auch, es war in erster Linie die Aufgabe der Väter, den Kindern das Wort Gottes weiterzugeben. Deswegen, ihr Väter, euer Platz ist der Platz des Verantwortlichen in der Erziehung. Ihr seid dafür zuständig, dass eure Kinder in der Familienandacht oder wo auch immer das Wort Gottes hören, dass dafür Platz geschafft wird. Dann spricht Paulus die Sklaven an und wie erwähnt, spreche ich damit jetzt wahrscheinlich niemanden direkt an, weil wir heute keine Sklaven mehr haben. Aber es sind viele Leute da, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, die irgendjemandem untergeordnet sind, die einen Chef haben. Und ich denke, dass wir da einiges übertragen können. Auch hier heißt es, gehorcht euren Herren in allem. Ganz ähnlich, wie es bei den Kindern geheißen hat. Gehorcht den Herren in allem. Folgt der Anordnungen eurer Chefs. Auch euer Platz ist nicht der alles kritisch hinterfragt und überprüft. Ihr müsst nicht alles nochmal drehen und wenden und eure eigenen Entscheidungen treffen, sondern folgt den Anordnungen eurer Vorgesetzten. Und zum Schluss werden die Herren angesprochen. Und auch hier haben wir heute keine Sklavenbesitzer mehr, aber ich weiß, dass auch hier heute Leute da sind, die Vorgesetzte sind, die Verantwortung tragen für andere Menschen, die ihnen weisungsbefugt vorstehen. Und denen wird gesagt, gewährt ihnen, was recht und billig ist. Euer Platz, ihr Vorgesetzten, ist derjenige des Versorgers. Diejenigen, die bei euch arbeiten, die sind darauf angewiesen, dass sie ihren gerechten Lohn bekommen, um damit ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Sorgt dafür, dass sie diesen Lohn auch bekommen. Ja, diese Rollen, diese Plätze in der Familie werden hier angesprochen. Aber was mache ich denn jetzt, wenn in meiner Familie nicht alle Plätze besetzt sind? Vielleicht habe ich auch gar keine Familie mehr. Ich lebe alleine. Der Text gibt hier keine direkte Antwort darauf, aber ich fand es super, wie Thomas das vorher einfach auch in seiner Moderation zum Ausdruck gebracht hat. Und ich möchte es nicht nochmal alles wiederholen, aber einen Punkt möchte ich doch festmachen, wo wir merken, dass in unserer Gemeinde Menschen sind, die alleinerziehend sind, die alleine stehen, die sich nach dieser Gemeinschaft, nach dieser Familie sehnen, da ist es auch die Verantwortung von uns als Gemeinde, unsere Türen aufzutun, unsere Hände aufzutun, zu unterstützen und Menschen in unsere Familie mit aufzunehmen, eine offene Tür zu haben, wo solche Menschen auch ihren Platz finden. Ja, wir können als Familie mit Jesus leben, indem jeder seinen Platz in Gottes Ordnung einnimmt. Und ich freue mich, dass ich das immer wieder beobachten darf bei euch, wie ihr das tut, wie ihr diesen Platz einnehmt, den Gott für euch vorgesehen hat in euren Familien. Und ich möchte euch da einfach ermutigen, das auch weiterhin zu tun. Damit zum zweiten Gegenstand, ein Modellauto. Und wir werden diesen Text ein zweites Mal durchgehen mit der groben oder großen Richtlinie als Familie mit Jesus leben, indem unsere Beziehungen zueinander ein Modell unserer Beziehung zu Jesus sind. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in diesem Text kommt ein Wort sehr häufig vor. Es ist das Wort Herr. Und im Zusammenhang von diesem Kolosserbrief, da ist klar, mit diesem Herr, da ist niemand anderes als Jesus gemeint. Insgesamt 7-mal verweist Paulus auf Jesus, auf die Beziehung, die wir als Christen zu Jesus haben, auf unser Verhältnis zu ihm, und er nimmt es als Begründung dafür, warum wir denn uns so und so verhalten sollen, warum wir einen bestimmten Platz einnehmen sollen. Und der Punkt, den er macht, ist, die Beziehungen in der Familie, sie sind wie so ein kleines Modell, ein Abbild im Kleinen von etwas viel Größerem, eben von dieser Beziehung, die wir als Gläubige zu Jesus haben. Und es gilt, und diese Bezugnahme auf Jesus, die kommt vor allem in dem Zusammenhang, wo Paulus Menschen auffordert, sich anderen unterzuordnen, also in Bezug auf die Ehefrauen, auf die Kinder und auf die Sklaven. Und zunächst gilt es nun mal für die Beziehung der Frauen zu ihren Männern. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Was bedeutet es denn, wie es sich im Herrn ziemt, wie es sich gehört in dem Herrn? Fast zeitgleich, wie Paulus diesen Kolosserbrief schreibt, da schreibt er einen zweiten Brief, den Brief an die Epheser. Und er bringt dort ganz ähnliche Gedanken zum Ausdruck und beschreibt, wie das Verhalten oder das Verhältnis der einzelnen Menschen in der Familie zueinander sein soll. Und er sagt dort, das Verhältnis von Ehefrau zu Ehemann in der christlichen Ehe, das ist ein Anschauungsbeispiel, ein Abbild dafür, wie die Beziehung zwischen Gläubigen und Jesus aussieht. Wie Jesus mit denen umgeht, die an ihn glauben, und umgekehrt, das soll in der christlichen Ehe sichtbar werden. Eben die christliche Ehe als kleines Modell dafür. Und es stimmt ja, als Christen ordnen wir uns Jesus unter. Wir sagen, er hat die Entscheidungshoheit in unserem Leben, wir überlassen ihm die Verantwortung für unser Leben und wir ziehen an dem Strang, an dem er zieht. Und dieser Aspekt der Beziehung von uns Christen zu Jesus, der soll in der Familie dargestellt werden, und zwar in der Unterordnung. In der Unterordnung, dass Frauen sich ihren Männern unterordnen. Aber der wird auch sichtbar in den anderen Beziehungen, wo es um Unterordnung geht. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. So schreibt es in Vers 20. Auch hier wieder diese Bezugnahme auf Jesus, wie es wohlgefällig ist in dem Herrn. Paulus geht hier davon aus, als Christen, da geht es euch darum, so zu leben, wie es Jesus gefällt. Ihr wollt das tun, was Gott wohlgefällig ist, was ihm Freude macht. Und konkret wird das dann, wenn ihr Kinder euren Eltern gehorcht. Da tut ihr etwas, was Jesus gefällt. Aber auch das ist wieder so ein Abbild von dem, wie wir als Christen uns gegenüber Jesus verhalten. Wir gehorchen ihm, wir tun das, was er von uns möchte. Und auch das wird wie in einem kleinen Modell sichtbar, wenn ihr Kinder euren Eltern gehorcht. Gehorsam ist in unserer Gesellschaft ja ein Wert, der immer mehr an Wert verliert. Heute geht es vielmehr darum, Kinder sollen autonom sein, sie sollen selbstbestimmt sein, möglichst ohne äußeren Einfluss aufwachsen. Und auch das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Denn wie oft wurde doch in der Vergangenheit gerade diese Autorität, die den Eltern gegeben ist, missbraucht. Dass Kinder ausgenutzt wurden, dass dieser Gehorsam zum Schlechten ausgenutzt wurde. Aber in unserer Beziehung zu Jesus, da ist es anders. Jesus wird seine Autorität, seine Vollmacht uns gegenüber niemals missbrauchen. Und das ist natürlich dann auch eine Verpflichtung für alle Eltern, dass sie nur Dinge fordern, nur dort den Gehorsam fordern, wo es wirklich zum Besten für das Kind ist. Also unsere Beziehung oder die Beziehung von Kindern zu Eltern kann so ein Modell sein für die Beziehung von uns Christen zu Jesus. Und dieser Gedanke, dass unsere Beziehung zueinander ein Modell der Beziehung von uns Christen zu Jesus ist, der wird, glaube ich, am deutlichsten in den Aufforderungen an die Sklaven. Und ich denke, dass wir hier einige Prinzipien übernehmen können. Wir haben ja vorher gesehen, alle diese drei Beziehungspaare haben immer den einen Teil, dem geboten wird, er soll sich unterordnen. Und das wird eben auch den Sklaven geboten. Und aus dem, wie sie sich ihren Herren unterordnen sollen, da können wir auch allgemein über das Thema Unterordnung viel lernen. In Vers 22 heißt es, ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchten. Also die Sklaven sollen die Anweisungen ihrer Herren nicht zähneknirschend befolgen. Nicht einfach tun, damit es halt getan ist und damit er endlich seine Ruhe gibt, sondern von Herzen. Und das ist dieser Zusatz hier gemacht, den Herrn fürchtend. Das bedeutet, dass sie sich bewusst sind, letztlich stehe ich nicht vor diesem Herrn, vor diesem Chef, sondern letztlich stehe ich vor Jesus. Also wenn dir der Chef die Anweisung gibt, die Werkstatt sauber zu fegen, dann gibt in erster Linie oder direkt gibt er dir diese Anweisung. Aber die Anweisung, ihm gehorsam zu sein, die gibt dir Jesus. Und deswegen, wenn du deinem Chef ungehorsam bist, dann bist du damit immer auch Jesus ungehorsam. Und da sagt Paulus, ihr wollt Jesus gefallen. Ihr steht vor ihm, ihr steht in der Verantwortung vor ihm, nicht vor dem Chef. Und ich denke, das können wir gut übertragen. Auch ihr Ehefrauen, ihr steht nicht in erster Linie vor eurem Ehemann, sondern vor Jesus. Und ihr Kinder, ihr steht nicht in erster Linie vor euren Eltern, sondern vor Jesus. Und im nächsten Vers wird es nochmal unterstrichen. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Als dem Herrn und nicht den Menschen. Vor ihm steht ihr. Er ist euer eigentlicher Herr. Und wer ist dieser Herr? Es wird im nächsten Vers beantwortet. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Und um diesen Satz richtig einsortieren zu können, müssen wir zuerst mal verstehen, dass in der Antike die Sklaven bei ihren Herren häufig mit dem gleichen Haushalt gewohnt haben. Die saßen am gleichen Tisch, die hatten ein ähnliches Verhältnis wie die Kinder in dem Haus. Die mussten gehorsam sein, die mussten das tun, was der Hausherr gemeint hat. Aber sie waren keine Erben. Das heißt, wenn der Hausherr gestorben ist, dann sind die Sklaven leer ausgegangen. Und jetzt sagt Paulus hier, weil ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Jesus. Ihr dient einem Herrn, bei dem sogar ihr als Sklaven, die eigentlich leer ausgehen beim Erben, bei dem sogar ihr ein Erbe bekommt. Und wenn Paulus von Erbe redet, dann meint er das ewige Leben, dass wir nach unserem Tod in der Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. Ihr dient dem Herrn, bei dem sogar Sklaven ein Erbe bekommen. Und da finden wir uns doch alle wieder als Sklaven. Keiner von uns. Wir Christen als Letzte hätten verdient, dass wir ewig bei Gott leben dürfen. Keiner von uns hat es verdient. Wir alle müssten eigentlich leer ausgehen. Aber wenn wir an Jesus glauben, dann schenkt er uns dieses Erbe. Wir sind alle solche eigentlich rechtlosen, eigentlich erblosen Sklaven, die durch Jesus ein Erbe bekommen. Und diesem Herrn dienen wir. Diesem Herrn sind wir verantwortlich. Und weil er das tut, weil er uns dieses Erbe schenkt, weil er uns ein ewiges Leben gibt, deswegen können wir uns auch anderen Menschen unterordnen. Wir haben ja das maximale Geschenk bereits bekommen, bereits zugesagt bekommen. Und wir werden das in Besitz nehmen. Deswegen, weil wir diesen Herrn haben, deswegen können wir auch in unseren Beziehungen so leben, wie es ihm gefällt. Als Familie mit Jesus leben, indem unsere Beziehungen ein Modell sind für die Beziehung von uns Christen zu Jesus. Das waren jetzt viele Aufforderungen. Leb so, verhalte dich so, nimm dir das zum Vorbild. Aber ich weiß, dass Unterordnung etwas Schweres ist. Das kostet manchmal echt Überwindung. Und da möchte ich euch einfach Jesus vor die Augen malen. Jesus als derjenige, der diese Unterordnung vollkommen gelebt hat. Jesus, er war beim Vater in aller Majestät und Herrlichkeit und er wurde Mensch. Und wir lesen von Jesus, er war seinen Eltern untertan. Ihr Kinder, wenn es euch das nächste Mal schwerfällt, euren Eltern zu gehorchen, dann betet zu Jesus und bittet ihn und sagt, Jesus, du hast dich so vollkommen deinen Eltern untergeordnet, du kannst auch mir helfen, meinen Eltern gehorsam zu sein. Und dasselbe an euch Ehefrauen, diesen Zuspruch möchte ich euch geben. Jesus, der sich selber so vollkommen untergeordnet hat, seinem Vater im Himmel, dieser Jesus, er ist bei euch. Und ihn dürft ihr bitten, dass er euch hilft, diese Unterordnung wirklich zu leben. Ein dritter und letzter Gegenstand. Eine Kerze. Der Gedanke, den ich mit der Kerze verbinde, als Familie mit Jesus leben, indem wir liebevoll und fair miteinander umgehen. Ihr werdet gleich sehen, was es mit dieser Kerze zu tun hat. Und so wie sich der zweite Punkt gerade vor allem an diejenigen gerichtet hat, denen Paulus Paulus zur Unterordnung auffordert, so richtet sich jetzt dieser dritte Punkt vor allem an diejenigen, denen andere untergeordnet werden. Und es beginnt bei den Männern. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Liebt eure Frauen. Das ist die Aufforderung an die Ehemänner. Und im Epheserbrief, den ich vorher schon erwähnt habe, da zieht Paulus den Vergleich oder da legt er die Messlatte an. Und er sagt, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, so sollen die Männer ihre Frauen lieben. So wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Und diese Kerze ist so ein Sinnbild für diese Liebe. Eine Liebe, die sich selber hingibt. Diese Kerze hat nichts davon, dass sie hier ihr ganzes Wachs verbrennt. Sie tut's, damit wir Licht haben. Und wir haben es vorher in dem Lied gesungen, du das Licht der Welt. Dieses Licht, das sich selber verzehrt aus Liebe. So war Jesus. So hat er uns geliebt. So hat er dich geliebt. Jeden Einzelnen von euch, die ihr hier seid, die ihr mir zuhört. Jeden von euch hat Jesus so sehr geliebt, dass er sich selber völlig hingegeben hat. Sein Leben hat er hingegeben für dich. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Er hat sich umbringen lassen, damit er durch seinen Tod deine Schuld vor Gott wegnimmt. So sehr hat er dich geliebt, dass er sein eigenes Leben nicht verschont hat. Er hat sich so hingegeben, so verzehren lassen, wie diese Kerze hier sich selber verzehrt, wenn sie hier brennt. Und das ist der Maßstab, liebe Ehemänner, der an euch angelegt wird, wie ihr eure Frauen lieben sollt. So völlig hingebend, euer Leben hingebend für eure Frauen. Hier geht's nicht um Selbstverwirklichung auf Kosten der Frau, sondern hier geht's um Selbsthingabe zugunsten der Frau. Das ist das Ideal, das Paulus hier uns vor Augen malt. Und ich frage nochmal dich, der du uns Christen vorwirfst, dass wir patriarchalische Strukturen befürworten und die Frauen unterdrücken. Ist es diese Liebe, die du uns vorwirfst? Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie, so geht's weiter. Bitter werden wir dann, wenn jemand immer und immer wieder schuldig wird an uns. Wenn er sich immer und immer wieder an der gleichen Stelle an uns verfehlt und wir denken, jetzt solltest du es langsam mal verstanden haben, dass das so nicht geht. Seid nicht bitter gegen sie. Wie viele Möglichkeiten, bitter zu werden, gibt es doch in der Ehe? Wie oft wird man doch gerade an den gleichen Punkten wieder aneinander schuldig? Aber hier sollen wir Männer vergebungsbereit sein, die Hand ausgestreckt halten zu einem Neuanfang, immer wieder den ersten Schritt machen, so wie es Jesus mit uns macht. Wie viel Grund hätte Jesus, mit uns bitter zu werden? Wie oft tun wir doch genau das, was Jesus nicht möchte? Wie oft könnte er sagen, jetzt sollte es aber langsam mal wirklich verstanden haben? Aber Jesus macht es nicht so. Er ist vergebungsbereit, er wird nicht bitter, er liebt uns. Als Familie mit Jesus leben, in dem die Ehemänner mit ihren Frauen liebevoll und vergebungsbereit umgehen. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht. Reizt eure Kinder nicht, oder wie man es auch übersetzen könnte, provoziert sie nicht. Was provoziert denn so ein Kind? Es wird provoziert, wenn der Vater seine Autorität ausnutzt. Wenn er Gehorsam einfordert, nur um des Gehorsams willen und es eigentlich überhaupt keinen Sinn hat, was hier das Kind gerade tun soll. Es provoziert, wenn der Vater nie zufrieden ist mit seinem Kind, nur nörgelt und nie lobt. Es provoziert, wenn er sein Kind bewusst immer klein hält und ihm immer zuerst das Schlechte zutraut. Und wozu führt es? Paulus schreibt es hier, Kinder werden mutlos. Kinder werden mutlos oder leidenschaftslos. Kinder verlernen die Fähigkeit, für etwas zu brennen. Und ihr Väter, es ist kein Ziel christlicher Erziehung, den Willen der Kinder zu brechen, sie mutlos und leidenschaftslos zu machen. Ja, es ist unsere Aufgabe, den Willen der Kinder in die richtige Bahnen zu lenken. Aber den Willen der Kinder zu brechen, das ist nicht unsere Aufgabe als Väter. Als Familie mit Jesus leben, in dem Väter mit ihren Kindern liebevoll und fair umgehen. Und es wird nochmal unterstrichen in dem Kapitel 4 im ersten Vers, in den Aufforderungen an die Herren. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Auch ihr habt einen Herrn im Himmel, sagt Paulus hier den Sklavenbesitzern. Genau wie eure Sklaven euch als irdischen Herrn haben, so habt ihr alle gemeinsam einen Herrn im Himmel, der über euch steht. Und es gilt für uns alle, in allen Beziehungen, in denen wir sind, auch in unserer Familie. Wir alle haben einen Herrn im Himmel, der über uns steht. Und dieser Herr ist so viel größer als wir, das bringt uns untereinander wieder auf Augenhöhe. Das bringt Ehefrau und Ehemann auf Augenhöhe, das bringt Kind und Eltern auf Augenhöhe, das bringt Sklave und Herr auf Augenhöhe. Wohlgemerkt, Augenhöhe, das bedeutet nicht, dass es keine Autorität mehr gibt, dass es keine Unterschiede mehr gibt. Paulus schafft hier die Sklaverei nicht ab und sagt, ihr seid jetzt Christen, Schluss mit dem Ganzen. Nein, das macht er nicht. Es gibt diese Unterschiede in der Verantwortung. Es gibt die unterschiedlichen Autoritäten, auch in der christlichen Familie. Aber als Menschen stehen wir zueinander auf Augenhöhe, weil wir einen Herrn im Himmel haben, dem wir alle gemeinsam untertan sind, dem wir uns alle gemeinsam unterordnen. Auch die Ehemänner, auch die Väter, auch die Eltern, auch die Herren. Und auch das sind große Aufforderungen. Lieben, wie Jesus geliebt hat, vergebungsbereit zu sein, wie Jesus vergebungsbereit ist. Aber auch hier, Jesus ist nicht einfach nur unser Vorbild, ihr, die ihr in der Verantwortung steht, sondern ihr habt diesen Jesus ja bei euch, ihr habt ihn in euch. Und wenn es euch wieder schwerfällt, nochmal zu vergeben, nicht bitter zu werden, liebevoll zu sein, euch selber hinzugeben, dann betet zu diesem Jesus und sagt, Jesus, du hast diese echte Liebe, diese vollkommene Liebe, du hast sie vollkommen gelebt und du bringst sie mir immer wieder entgegen. Nun gib sie mir auch, dass ich sie weitergeben kann, an meine Ehefrau, an meine Kinder oder an wen es auch sein mag. Drei Gedanken zu diesem Text, zu diesem Thema. Als Familie mit Jesus leben, in dem jeder seinen Platz in Gottes Ordnung einnimmt. Als Familie mit Jesus leben, in dem unsere Beziehungen zueinander ein Modell für unsere Beziehung zu Jesus sind. Und als Familie mit Jesus leben, indem wir liebevoll und fair miteinander umgehen. Amen. Ich möchte euch 2-3 Minuten Zeit geben, dass jeder für sich persönlich in der Stille darüber nachdenkt, was Gott ihm wichtig gemacht hat und im stillen Gebet darauf Antwort gibt. Und das Musikteam wird diese Zeit der Stille dann beenden.